Markus beschreibt heute das verantwortungsvolle Medienverhalten seines jüngeren Ichs.
Das Erste, was du getan hast, du hast die Glotze zu Hause angemacht und hast dir das Video angeguckt.
Thorsten hingegen verrät, was bei ihm gröbere emotionale Verwerfungen verursachen könnte.
Also da wäre ich jetzt erschüttert.
Und aus Hannah spricht die verzweifelte Stimme einer zu spät Geborenen.
Nein, ich kenne es nicht. Das war schon vorbei.
Es begann mit dem Video der Buggles, Video Killed the Radio Star, und es endete mit dem Video der Buggles, Video Killed the Radio Star. Am 31. Dezember 2025 schaltete der Konzern Paramount Skydance seine linearen Kanäle MTV 80s, MTV 90s und MTV Music ab und beendete damit die Phase des linearen Musikvideo-Fernsehens. Die Marke besteht weiter, es wird weiter von Sendungen von MTV geben, es wird auch weiter Dinge in interaktiven Medien geben, aber das ist das Ende des klassischen Videofernsehens, wie es einmal zumindest mich und viele, glaube ich, in unserer Kohorte in der Jugend extrem mitbegleitet hat. MTV hat es geschafft, Musik nicht nur als Radiophänomen oder Hörphänomen zu etablieren, sondern in die neue Dimension des Bewegtbilds zu führen und hat damit nicht nur Bilder, Codes, Mode, Sprache, Attitüden geprägt, sondern auch Künstler zu globalen Ikonen gemacht, jenseits ihres Gesangs und ihrer Rhythmik und ihres Sounds. Hier schon einmal erwähnt, alleine das Video Thriller hat zur Revolution des Musikfernsehens oder des Musikverständnisses extrem beigebracht. 11 Minuten langer Video. MTV war relativ erfolgreich, auch ökonomisch mit rund 400 Millionen US-Dollar Umsatz im Peak-Jahr von 1992. Zu der Zeit waren es 112 Millionen Haushalte, die weltweit MTV-Zugang hatten bzw. auch aktiv geguckt haben. Neben dem Meilenstein des Thriller-Videos muss man auch noch erwähnen, die MTV Video Music Awards, eine neue Kategorie, die sich in den jungen Zielgruppen maßgeblich etabliert hat, neben den Emmys und den Grammys und den Oscars, aber auch Formate wie MTV Unplugged, in dem also Musiker ihre klassischen Stücke ohne jeglichen Background, sondern nur mit akustischen Instrumenten gespielt haben, veränderte die Musikwelt und die Popkultur maßgeblich. Nach der Phase der Musik als Revolution, popkulturelle Institution und dann auch das Aufbringen von Reality-TV-Formaten und massentauglichen Shows, begann so langsam der Abstieg mit dem Aufstieg von YouTube und nicht zuletzt auch TikTok. Ist MTV jetzt einfach technologischer Disruption unterlegen? Oder ist es ein strategischer Bedeutungsverlust im Markenportfolio von Paramount? Oder was ist da passiert?
MTV ist für mich ein Beispiel dafür, dass es den Produktlebenszyklus tatsächlich gibt. MTV war circa 45 Jahre am Markt, war ein hochinnovatives Produkt. Am Anfang, 1981, ist dann ganz klassisch in Reifephase gekommen. Da gab es dann auch viele Wettbewerber. Man denke an Viva. Und schlussendlich kam Substitutionswettbewerb auf. Du hast die Wettbewerber genannt, YouTube und Co. Und dann auch die kurzen Filme, sei es auf Instagram oder sei es auf TikTok. Und jetzt ist die Messe halt gelesen. Die Substitutionsprodukte sind besser. Jeder kann heute immer noch nette Musikfilme schauen, tut das aber halt im Regelfall auf YouTube. Also das Bedürfnis ist weiterhin da. Und man muss natürlich sagen, das Bedürfnis, Musikvideos zu gucken, gab es auch schon vor MTV. Da war das halt aber eine sündhaft teure Angelegenheit. Welche Bands haben schöne Filme aus der Zeit vor MTV? Das sind die ganz, ganz Großen, die Beatles, die Rolling Stones. Und dann in den 80er Jahren und in der ersten Hälfte der 90er Jahre war dann die Zeit von MTV und die Zeit des Musikfilms. Und ich glaube, was hier auch wichtig ist, parallel halt auch die Zeit noch der CD, wo in der Musikindustrie richtig Geld verdient wurde und wo man dann halt auch richtig Geld in die Produktion von sehr, sehr schönen Musikfilmen stecken kann. Und ich glaube, dass die 80er Jahre uns auch heute noch nicht loslassen, hat viel damit zu tun, dass genau in diesem Zeitraum die ganz, ganz großen Musikvideos gedreht wurden, die heute auch noch rauf und runter auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram laufen.
Ich muss ja sagen, ich bin mit MTV auch aufgewachsen, aber schon da war es kein Musiksender mehr. Also als ich eben MTV geschaut habe, war das primär eine Plattform oder ein Sender, wo man Trash-TV schauen konnte. Und dazu zählten dann so Formate wie Pimp My Ride oder Made oder Date My Mom. Also das lief ja auch rauf und runter bei mir, aber es war schon nicht mehr zentral, dass dort Musik lief, sondern eben diese Trash-TV-Reality-Shows. Ich glaube, grundsätzlich hätte MTV schon eine Chance gehabt, sich weiterzuentwickeln, weil diese Formate hatten ja schon einen gewissen Unterhaltungswert und ich vermute, sie hätten auch heute noch einen Unterhaltungswert für jüngere Generationen und dazu zählen dann ja aber auch noch andere Formate wie zum Beispiel MTV Unplugged oder dass eben eine gewisse Kuration stattfand über den Sender. Und ich glaube, das hätte man schon weiterentwickeln können und neue Formate tragen können. Also ich bin der Überzeugung, dass die Inhalte grundsätzlich funktionieren und gut sind. Sie wurden eben nicht weiterentwickelt und transformiert. Da liegt halt eben die große Problematik und Herausforderung für MTV. Und wenn man jetzt heute eben auf konsumierte Medien schaut, findet sich ja vieles wieder. Also ich würde sagen, das, was früher vielleicht ein MTV Unplugged war, ist heute NPR Tiny Desk Session oder eben die Musikvideos, die man so auf YouTube wiederfindet oder eben die Unterhaltungsformate, die auf Joyn stattfinden oder eben die Songs, die rauf und runter gespielt werden, findet man heute auf TikTok, die durch Trends befeuert werden. Man findet vieles wieder. Es hat sich halt nur in der Art und Weise, wie es konsumiert wird, verändert und in dem Angebot. Und da hat MTV eben verpasst, sich weiterzuentwickeln und zu transformieren.
Das Musikvideo ist zur Commodity geworden. Also du kannst heute selber eins produzieren, es ist lange nicht mehr so teuer. Gerade mit dem User-Generated Content gehen wir weg davon, dass es einen braucht, der das Ding unbedingt in Regie begleitet und dergleichen. Ich glaube aber auch, dass damals einfach auch so Voraussetzungen vorhanden waren, wie eine Reichweite, die du nicht viralisieren musstest, sondern eine Reichweite, die du gekriegt hast. Ich glaube, den ersten FOMO, den ich hatte, war, als mein Freund zu mir sagte, hast du schon das Michael Jackson Thriller Video gesehen? Und das Erste, was du getan hast, du hast die Glotze zu Hause angemacht und hast dir das Video angeguckt. Also diese Geschichten, da waren sie sicherlich Vorreiter. Aber ich bin da schon bei dir, Thorsten, weil das ist genau das, was sich abspielt. Die Technologien entwickeln sich weiter, sie helfen, Dinge zu demokratisieren und befriedigen die Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise. Weil das Bedürfnis nach geiler Musik, das hatten wir schon immer, bloß es wird halt anders befriedigt. Und da haben sie halt meiner Meinung nach nicht Schritt gehalten. Und ich glaube auch, dass der Ausflug in diese ganzen Reality-Formate und dergleichen nicht der Weg sind, den man gehen sollte, wenn man sich mit Musik beschäftigt. Dass einem da die Revenue-Streams wegbrechen, weil Videos nicht mehr so attraktiv sind, das verstehe ich schon. Aber das Ikonische, was MTV da geleistet hat, also angefangen von den kleinen MTV-Spots, die ersten Video-DJs und sonst was, das hat schon Generationen mitgeprägt, wie wir heute, glaube ich, auch noch Musik konsumieren, indem wir eben Videos gucken und diese Videos immer noch eine Bedeutung haben, aber nicht mehr die schlagende und vor allen Dingen nicht mehr die Heavy Investments bedürfen.
Du hast ja eingeleitet mit dem wunderbaren ersten Musikvideo, Video Killed the Radio Star, was nach meiner Ansicht durchaus stimmt. Also MTV war dafür verantwortlich, dass Musik entwertet wurde, weil ja das Bild dazu kam. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also du brauchst dieses bewegte Bild heute, wenn du im Musikbusiness tätig sein willst, was den reinen Musiker zurücksetzt. Aber der Spruch, der sicher stimmt, ist YouTube killed MTV. Der Produktlebenszyklus vom linearen Musikfernsehen ist durch. Das kommt doch nie wieder.
Ja, aber nicht nur YouTube eben, sondern auch TikTok und halt auch Anbieter wie Spotify und Co. Und da würde ich dir schon in einer gewissen Art und Weise widersprechen, weil ich würde sagen, die Bedeutung von Musikvideos ist sicherlich heute nicht mehr so hoch, wie sie damals war, vor allem von den aufwendig produzierten Musikvideos, sondern viel eher so, dass x-beliebig viele Menschen ihre eigenen Videos schneiden, hochladen und mit dem Sound unterlegen, wie auf TikTok. Also ich glaube nicht, dass du heute noch unbedingt als Künstler die top-produzierten, wenn nicht sogar überhaupt produzierten Musikvideos brauchst, sondern eher einen starken Hook, der auf TikTok viral geht. Und das kann aber auch rein Audio sein und dann von den Fans genutzt werden.
Ich habe noch eine Frage an euch. Welches ist denn euer Lieblings-MTV-Video?
Ja, Thriller, Michael Jackson, geht gar nichts.
Ja, halt wie gesagt, ich bin ja nicht mal damit aufgewachsen. Also,
er ist keine Entschuldigung, nur komm.
Nein, ich kenne es nicht. Also das war schon vorbei.
Thorsten?
Ja, ich muss sagen, das gesamte Schaffen von Tom Petty und den Heartbreakers.
Okay.
Das waren große Meisterwerke der Video.
Learning to Fly.
Genau, Learning to Fly zum Beispiel oder Free Fallen. Das waren echte Meisterwerke des Videoschaffens. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einzuführen. Zum ersten Mal wird es eine Variante der ikonischen Nivea-Creme geben. Das ist natürlich aus einer Markenführungssicht eine gewisse Sensation. Was ist passiert? Wir alle kennen die Nivea-Creme, der man tatsächlich den Status der Ikone zu erkennen kann, und zwar sowohl dem Produkt, die Nivea-Creme, die sich durch eine ikonische Textur auszeichnet und natürlich auch durch einen sehr ikonischen Duft. Und dann natürlich vor allem auch die Verpackung, die berühmte tiefblaue runde Dose mit dem schneeweißen Schriftzug Nivea-Creme. Jetzt gibt es also Nivea-Blau auch in Grün. Und zwar gibt es die veganische Nivea-Creme. Und wenn wir uns hier die Dose ansehen, dann ist sie weiter in erster Linie tiefblau. Es steht weiterhin Nivea-Creme drauf, aber ergänzt um den Zusatz Natural Touch und ergänzt um ein grünes Blatt. Die blaue Dose ist dann noch mit einer grünen Banderole umzogen, auf der steht 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Wie ordnet ihr diese Markenerweiterung ein?
Als ich es gelesen habe, habe ich es nur gelesen und nicht sofort das Produkt gesehen habe, die neue Verpackung bzw. die neue Dose, stellten sie mir die Nackenhaare auf. Und ich wurde total nervös, weil wenn es natürlich eins gibt, was sich wirklich in den Kopf eines Kunden eingebrannt hat, dann ist es diese Nivea-Creme, diese blaue Dose. Man wächst mit auf, man kriegt es auf die Nase von der Mutter, auf die Stirn von der Mutter, wenn irgendwo irgendwas rau ist. Und es ist bis heute das, was in jeden Badeschrank im deutschsprachigen Raum gehört und dort auch immer wieder zu finden ist. Umso mehr hat es mich dann gewundert, als ich die Line Extension gesehen habe und mich dann doch gewundert habe, wie seicht diese Weiterentwicklung dann ausgefallen ist. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Wir hatten das neulich auch schon mal mit ein paar Keksverpackungen und dergleichen, die radikaler waren. Und deswegen war ich mir nicht so sicher, was da auf mich zukommt. Aber Nivea-Creme mit einem grünen Blättchen und darunter Natural Touch schreiben, geht nicht wirklich an das Ikonische, muss man ganz ehrlich sagen. Und es löst es ja auch nicht ab, sondern es ergänzt es. Es ist wirklich eine Line-Extension. Und die grüne Banderole, da kann man drüber streiten, ob die es nicht übertreibt. In dieser Markenerweiterungsdebatte haben wir ja immer diese Frage, wie weit kannst du weggehen vom Kernprodukt? Wie nah musst du dranbleiben, dass es sich überhaupt irgendwie ergänzt und vielleicht auch gegenseitig dann im Nachhinein verstärkt? Und da habe ich so das Gefühl, da ist keiner auf Vabank gegangen, da hat keiner auf die Null gesetzt, da hat man auch nicht auf Schwarz oder Rot gesetzt. Die Wahrscheinlichkeiten hat man da irgendwie noch erhöht, indem man auf beide gesetzt hat. Und ich finde den Schritt weder gewagt noch kritisch, sondern es ist ein Schritt vorwärts. Worüber man sich unterhalten kann, ist, warum eine Marke wie Nivea jetzt erst damit rumkommt und auf einmal natürlich wird und dazu ein paar Jahre gebraucht hat und jetzt meint, sie müssen das Natürliche aufgreifen. Aber auch da ist es nicht verkehrt, nicht der First Mover zu sein, sondern Smart Movers kommen später und deswegen finde ich das Ganze eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, mir ging das genauso mit den 6 Jahren. Es ist schon eine Zeit, um so eine Nivea zu entwickeln. Also wäre schon schöner gewesen, das vor 5 Jahren auf den Markt zu bringen. Und so wird es Ihnen ja wahrscheinlich auch selber gegangen sein. Meine erste Assoziation war schon in einer gewissen Art und Weise, ich wusste gar nicht, dass die klassische Nivea nicht natürliche Inhaltsstoffe hat und nicht vegan ist. Ich finde, das macht schon nochmal ein Feld auf und verändert da was in der Überlegung. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie groß jetzt wirklich dieser Markt ist für Naturkosmetik. Also wie viele Menschen jetzt diese Nivea wirklich kaufen wollen, erwerben wollen, wie viele darauf gewartet haben. Wobei es vielen von diesen Konkurrenzprodukten auch momentan ja nicht so wahnsinnig gut geht, einfach weil sich die Bedingungen ein bisschen verändert haben. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, wie viel Potenzial da drin ist. Das wäre jetzt so mein kritischer Blick auf die Geschichte. Der andere Blick ist schon, dass ich es für richtig halte, sich eben zu modernisieren und auf verändernde Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen in gewisser Art und Weise einzugehen, um eben nicht in diese Irrelevanz abzurutschen. Und ich glaube, dafür ist es der richtige Schritt und es ist auch meines Erachtens der richtige Schritt, das mit so einer Line-Extension umzusetzen und nicht komplett radikal die blaue Dose zu verändern und zu sagen, das ist jetzt hier das einzige Produkt mit neuer Rezeptur. Dementsprechend bin ich etwas zwiegespalten. Also ich sehe nicht das riesige Potenzial drin, jetzt da den großen Markt zu bedienen und ich sehe eine gewisse Gefahr in den Blick auf das Kernprodukt, aber auf der anderen Seite, Modernisierung ist wichtig und tut auch gut. Dementsprechend wird es doch der richtige Schritt gewesen sein.
Also ich habe hier tatsächlich 2 Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, bei Beiersdorf und insbesondere auf der Marke Nivea sitzen ohne jede Frage absolute Profis. Die wissen, was sie tun. Und wenn ich mir eine andere ikonische Marke ansehe wie Coca-Cola, gab es die vor Jahrzehnten nur mit ordentlich viel Zucker. Und inzwischen gibt es die in der Süßstoffvariante Zero und Light etc. Das hat der Marke Coca-Cola nicht geschadet, sondern wahrscheinlich eher im Gegenteil. Ökonomisch ohne jede Frage. Warum soll das hier nicht gelingen? Wie ich sagte, zwei Seelen in meiner Brust. Auf der anderen Seite muss man das einordnen. Beiersdorf hat mit Nivea im Jahr 2024 5,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Wir alle wissen nicht, wie viel Euro Umsatz Nivea mit der Nivea Creme gemacht hat. Das muss nicht publiziert werden. Interessant ist im Zuge des Launches dieser Nivea Creme Natural Touch, haben sie ja kommuniziert, dass auf der gesamten Welt in jeder Sekunde 4 Nivea-Creme-Dosen verkauft werden. Kann man also ausrechnen, wie groß die Menge ist. Und dann kommt man auf 126 Millionen verkaufte Nivea-Dosen. Sind wir mal großzügig und sagen, was sicherlich nicht stimmt, mit jeder Dose, die es ja auch in den unterschiedlichsten Größen gibt, machen sie 1,50 Euro Umsatz. Dann sind wir hier in einer Größenordnung, auch wohlwollend gerechnet, von 300 Millionen. Also es ist ein anderes Gewicht im Produktportfolio von Nivea, diese Nivea-Creme, dieses ikonische Produkt, als Coca-Cola. Also von daher, glaube ich, muss man hier noch einen anderen Blick drauf werfen. Was ist die wahre Funktion der Nivea-Creme? Dann ist sie ein zentraler Bestandteil des Brandings. Und das setzt man hier aus meiner Sicht doch aufs Spiel. Also hübsch ist die neue Dose nicht und originell ist sie schon überhaupt nicht. Auch DHL, das Logistikunternehmen, kommuniziert seinen Öko-Ansatz mit einem grünen Blatt. Von daher geht hier sicherlich jede Ikonografie verloren. Und ich glaube auch, wenn man im Detail rumguckt, wird man auch eher nervös. Also was heißt, 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Ich habe da nur eine Frage. Was ist mit dem 1% los? Ist das hochgiftig oder was ist hier die Idee? Ich muss sagen, zwei Seelen in meiner Brust, die wissen sicher bei Beiersdorf, was sie machen. Aber wenn man sich so ein bisschen eindenkt, dann hat man doch so seine leichten Bauchschmerzen.
Vielleicht muss man sich das nochmal vor Augen führen, wo die Marke Nivea herkam. Das war eine Büchse, das war eine Milch und ein Puder, als das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg wieder richtig aufgelebt hatte. Und das ging bis zu 450 verschiedenen SKUs, die sich unter dieser Marke versammelt haben. Und jedenfalls die Case Study damals von Jean-Noël Kapferer zu Nivea ist der beste Beschrieb, wie man eine Marke erweitert und von der Brand Extension bis zur Line Extension alles aus der Marke nicht rausholt, aber die Marke so zum Leben erweckt, dass sogar Kosmetik darunter über Jahre funktioniert hat und nur der Zusatznutzen der Pflege gegolten hat. Also diese Marke ist der Case, wenn es darum geht, wie man mit Markenweiterung umgeht. Und dann stimme ich dir schon zu in einer gewissen Weise, dass man sich dann an den Kern so traut und daneben ein anderes Produkt stellt, was diese Büchse quasi dann erweitert, wie auch immer. Das hätte man auch noch anders machen können. Da muss man vielleicht nicht so nah an die Büchse ran. Aber ich vermute, in den letzten Jahren haben sie auch mehr Produkte gekillt als neue dazugebracht. Die sind sich im Klaren, dass sie am Kern der Marke irgendwie schon was machen mussten, aber auch nicht unbedingt machen wollten. Ich bin schon froh, dass die nicht hingegangen sind und die klassische blaue Büchse ersetzt haben, sondern das daneben stellen und mal gucken, wie das im Regal läuft. Und dementsprechend wird das auch nochmal eine demokratische Entscheidung im Verkauf sein. Wie wird sich das Ding anfühlen? Wie wird es sich entwickeln? Sollte das ein Flop werden, habe ich gar kein großes Problem, dass man sich sagt, sorry, wir haben es probiert. Aber ich glaube nicht, dass es der Kernmarke dann wirklich schadet.
Aber es macht trotzdem halt die Debatte auf, was ist das denn eigentlich für ein Kernprodukt? Und gerade um dieses wiederum relevant zu machen bei jüngeren und neuen Generationen, ist es schon schwierig zu sagen, wir haben ja einmal das Produkt, das ist weitestgehend mit natürlichen Inhaltsstoffen und das andere, dazu sagen wir jetzt wenig direkt in der Push-Kommunikation. Und das halte ich schon für herausfordernd. Ich denke trotzdem, wenn man jetzt auf die Situation schaut, in der Beiersdorf mit Nivea ist, dann sieht man schon, dass die Umsätze zurückgehen, dass sie seit Jahrzehnten schon damit zu kämpfen haben, dass sie immer blau, blau, blau sind und die bunte Welt findet auf anderen Ebenen statt und einfach andere Bedürfnisse draußen stattfinden. Und ich denke, dafür ist es wichtig, schon mal zu überlegen, wie modernisieren wir das, ob das jetzt richtig umgesetzt ist und ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Da habe ich auch meine Fragezeichen.
Man stellt sich schon die Frage, was heißt das für das eigentlich ikonische Produkt? Ist ja nicht so, dass das nicht in gewissen Kreisen in der Diskussion steht. Nivea Creme hat seine Fans, ohne jede Frage. Die kaufen das Produkt und werden es auch in Zukunft kaufen. Aber es gibt eine kritische Diskussion über Inhaltsstoffe von Nivea, und zwar seit Jahrzehnten. Und aus meiner Sicht aktualisiert man diese Diskussion durch so eine Maßnahme natürlich auch. Also mir zum Beispiel ist persönlich jetzt wieder eingefallen, das hatte ich inzwischen schon wieder vollkommen verdrängt, in der Originalcreme ist Erdöl drin, also Paraffin halt.
Na, wahrscheinlich ist das genau das 1%.
Also da wäre ich jetzt erschüttert. Ich glaube, das Paraffin haben sie exorziert. Darum geht es ja, glaube ich, in erster Linie. Aber ich bin kein Chemiker.
Was ich mich fragen würde, ist das jetzt ein proaktiver Move oder ein reaktiver Move? Und für mich, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr reaktiv kommt es einem vor, als dass es wirklich eine Art Befreiungsschlag ist, in eine neue Zielgruppe einzutreten und die Marke nach vorne zu bringen.
Ich würde gerne zum Abschluss mit euch einen Blick auf Australien werfen. Jetzt ist es ja schon einen guten Monat her, dass das Gesetz in Australien in Kraft getreten ist, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren Social Media verbietet. Der Hintergrund war, dass das Land eben und die Regierung zunehmende Bedenken hat hinsichtlich Datenschutz und Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Betroffen sind jetzt vom Gesetz die unter anderem die Plattformen Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Also auf diesen dürfen alle unter 16-Jährigen kein Profil mehr haben und sollten diese Plattformen dem eben nicht entsprechen, drohen entsprechende Geldstrafen. Ausgenommen von dem neuen Gesetz sind hingegen Messenger-Dienste und Gaming-Plattformen wie beispielsweise Roblox, WhatsApp, Facebook Messenger, aber auch Pinterest. Australien ist damit das weltweit erste Land mit einem solchen Verbot. Einen guten Monat später gibt es jetzt die erste Bilanz. Man hört, dass 500 Millionen Accounts deaktiviert bzw. gelöscht oder eingeschränkt wurden. Man kann damit eben auch sagen, dass die Betreiber sich weitgehend an das Verbot gehalten haben, also dass sie die Accounts von unter 16-Jährigen gesperrt haben. Aber nicht nur das, man hört auch vom australischen Premierminister, dass junge Menschen die Schulferien nicht an ihren Geräten verbracht haben, sondern dass sie wieder Fahrrad gefahren sind, Bücher gelesen haben, die Zeit mit Freunden und Familie verbracht haben. Also hochgelobte Maßnahme von Seiten der Regierung. Meine Frage jetzt an euch, was meint ihr, bringen solche Verbote etwas? Stuft ihr das als sinnvoll ein?
Man kann jetzt eine schöne ordoliberale Debatte aufmachen, ob Gesetze das Richtige sind oder eine Selbstverpflichtung funktionieren sollte. Man kann eine lange Debatte darüber aufmachen, ob es sinnvoll ist, dass junge Menschen sich so stark an eine Technologie binden. Ich möchte einfach nur erstmal auf drei Effekte hinweisen, die sich so langsam evidenzbasiert ja durchgesetzt haben und man da schon eine Diskussion führen müsste. Und das erste ist, es wirkt sich negativ auf Jugendliche aus in einigen Fällen. Es gibt sehr frappante Cases, die sich zurückführen lassen auf soziale Medien und Schicksale hervorgerufen haben, die vielleicht ohne die Nutzung dieser digitalen Medien anders ausgegangen wären. Wir wissen alle von dem sozialen Druck, der entstehen kann durch soziale Medien. Wir wissen auch, wie sehr Trends durch die sozialen Medien verstärkt werden, die nicht unbedingt positiv sind. Auf der anderen Seite bedeutet dieser Zugang zu den digitalen Medien und ein Verbot in diesem Feld nicht unbedingt etwas, was wir nicht schon vorher gehabt hatten. Also ich erinnere an den Verbot von Zigarettenwerbung. Ich erinnere an die Diskussion, die wir um den Zucker schon mal hatten, wo wir uns sehr ordoliberal unterhalten haben. Für mich gibt es eine andere Komponente und darum glaube ich, dass dieses Verbot, so schwer es auch manche treffen mag, schon etwas hat, was nachdenkenswert ist. Und da geht es mir vor allen Dingen um die Betreiber der sozialen Medien, die Frage nicht unbedingt mitbeantworten, was sie für einen Effekt auf die Gesellschaft beziehungsweise auf junge Zielgruppen haben. Also ich nenne hier einfach nur nochmal, mag nicht unbedingt dieselbe Liga sein, aber alleine die Diskussion um den Umgang mit AI-Slop und Grog zum Beispiel, dann der Umgang mit Ad-Fraud, der auch in die Richtung geht, und nicht zuletzt auch der Umgang mit Fake News beziehungsweise mit gefälschten Nachrichten beziehungsweise mit Behauptungen. Und in all diesen Cases haben sich die sozialen Medien nicht gerade als diejenigen gezeigt, die proaktiv versucht haben, etwas zu verhindern. Und ich glaube, dass dieses Thema, wie man mit den sozialen Medien umgehen kann, wenn dort ein Entgegenkommen vorhanden gewesen wäre oder ein Entgegenkommen gezeigt worden wäre, wäre das auch nochmal ein anderer Ausgang gewesen. Ich glaube, dass das, was Australien gemacht hat, etwas ist, was man beobachten muss. Und ich glaube auch, dass das für andere Länder ansteht. Ich halte es nicht in jedem Fall erstrebenswert, immer alles zu verbieten. Aber hier geht es um junge Menschen und hier geht es um Menschen unter 16. Und da sollte man schon nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht wirklich versucht, etwas einzuschränken.
Was die Australier gemacht haben, ist extrem wertvoll. Diese Diskussion muss geführt werden. Und wie wir ja auch wissen, die Australier sind nicht das einzige Land. Es gibt inzwischen auch andere Länder, die über ein Verbot sehr ernsthaft diskutieren. Das United Kingdom, Norwegen, Frankreich und nach meinen Informationen auch Griechenland. Und ich bin persönlich, das betone ich persönlich, der Überzeugung, Social Media ist letztendlich eine Droge. Und Drogen sind verboten. Jetzt können wir darüber diskutieren, ist es eine leichte Droge oder ist es eine schwere Droge? Weil wir wissen, Social Media fördert Suchtverhalten. Ich behaupte, das können wir auch alle Erwachsenen im Selbstexperiment feststellen. Wie schnell verbringt man mal eine halbe Stunde, eine Stunde auf irgendeinem Social Media Account? Und die Medienkompetenz von Kindern ist selbstverständlich noch nicht so entwickelt wie die Medienkompetenz von Erwachsenen. Also hier über Einschränkungen nachzudenken, halte ich grundsätzlich für absolut richtig. Die Frage ist, ist es der richtige Weg, so etwas mehr oder weniger komplett zu verbieten? Reicht es nicht aus, hier mit Einschränkungen zu arbeiten? Nach meiner Überzeugung sind wir im Moment noch nicht in der Lage, spezialisierte Einschränkungen durchzusetzen. Deswegen arbeitet man hier offensichtlich doch von Seiten des Gesetzgebers in Australien lieber gleich mit dem Hammer.
Ja, aber jetzt der direkte Vergleich zu den Drogen so funktioniert. Ich weiß, was du meinst, eben, dass es eine ähnliche Reaktion auslöst. Ich würde trotzdem nochmal unterscheiden, weil ja Social Media schon auch Seiten hat, die positiv sein können. Also nicht alles an Social Media ist per se schlecht.
Jim Morrison war auch der Meinung, sehr viele positive Seiten.
Ja. Das wusste ich, dass jetzt sowas kommt. Ich finde grundsätzlich auch gut, dass man mal eine Richtung einschlägt und ich beneide keine Eltern, die momentan Kinder in dem Alter haben, darum diese Diskussion zu führen und Entscheidungen zu treffen, weil es einfach wirklich furchtbar komplex ist und absolutes Chaos ist, was auf den Plattformen stattfindet und dementsprechend finde ich diesen Schritt auch wichtig und richtig.
Vor allem, wenn die Eltern ihr eigenes Social-Media-Verhalten nicht im Griff haben.
Wo ich trotzdem wirklich eine große Gefahr sehe, ist, dass wir jetzt sagen, hey, wir schließen diese Plattform, andere bleiben offen, plus die Kids wandern auf andere Plattformen ab und die Kids sind smart. Also sie sind wirklich wahnsinnig smart und nicht nur sie sind smart, sondern auch Creators sind smart. Und das, was ich jetzt beobachte bei Kindern in dem Alter, ist, dass auf einmal Creators, Influencer beispielsweise Spotify nutzen, um ihre Videoinhalte zu teilen. Und das kriegen die Eltern gar nicht so schnell mit, sondern das kriegen die Kids raus und die können ja weiterhin ihre Musik hören auf Spotify. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Beispielen, wo gerade solche Plattformen aufkommen. Und da sehe ich eben die große Gefahr drin, wenn man eben diese Verbote setzt, ohne über eine Medienkompetenz nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich das ursächliche Problem ist, dann ist das eben fatal.
Ich halte das für einen extrem wichtigen Punkt, dass Verbieten alleine nicht reicht. Aber durch dieses Verbot und die Diskussion, die wir jetzt führen, kommen Dinge in den gesellschaftlichen Diskurs, wo sie hingehören. Und dass Kinder immer einen Weg finden, an das Verbotene ranzukommen, beziehungsweise an die Inhalte ranzukommen, das verstehe ich auch. Mir geht es um was anderes, weil Thorsten gesagt hat, man könnte ja noch versuchen, anders zu differenzieren. Ich halte das, und das sage ich jetzt wenig vorsichtig, ich glaube, dass wir gesehen haben in den letzten Jahren und durch viele Dokumente nachgewiesen, dass die sozialen Medienplattformen nicht unbedingt die Kollaborativen sind, die sich darum kümmern, Inhalte zu begrenzen. Inhalte begrenzen bedeutet, redaktionell tätig zu werden, stellt sie unter eine andere Jurisdiktion. Das gefährdet all diesen Plattformen ihr eigentliches Geschäftsmodell der großen Zahlen und Meatcalf's Law etc. Ich wage meine These, die ist sehr steil, die kommt auch nicht von mir alleine. Ich glaube, dass die sozialen Medien sich nicht selbst in der Konkurrenz sehen, sondern sich in derselben Drogenkategorie sehen. Und der eigentliche Konkurrent ist für die der Gesetzgeber. Und da wollen sie einfach nicht compliant sein. Und das halte ich für ein großes Problem. Und die Diskussion, die können wir führen auf jeder der sozialen Medienplattformen. Wie weit gehst du, dass du wirklich compliant bist? Ich glaube, wir werden auf eine Diskussion hinauslaufen, die wir mit der Zigarettenindustrie schon mal hatten. Wir werden sie mit der Zuckerindustrie haben. Und du musst halt, irgendwann musst du so ein Thema angehen. Und sorry, wenn man sich anguckt, wie junge Menschen auf diesen Plattformen verführt werden können, dann ist das einfach etwas, wo man einfach zumindest mit dem Ban erstmal sagen kann, das ist der erste Weg. So schützen wir selbst die Schwächsten vor dem, was da passiert.
Das war's für heute. Paramounts Guidance schaltete am 1. Januar nach 45 Jahren die linearen Musikkanäle von MTV ab. Ist MTV ein unvermeidliches Opfer des medialen Wandels geworden oder sind Marketing- und Managementfehler für den Untergang verantwortlich? Zum ersten Mal seit 115 Jahren wird die ikonische Nivea-Creme um eine Variante erweitert. Der schneeweiße Schriftzug auf dem Deckel der tiefblauen Dose wird um ein grünes Blättchen sowie um die Bezeichnung Natural Touch ergänzt. Und der Inhalt ist nun vegan und besteht zu 99% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Ist dies eine gute Line Extension oder unterwandert sie den ikonischen Status des Originals? In Australien ist Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren seit Dezember 2025 die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook verboten. Andere Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Norwegen wollen nachziehen. Wie ist ein solches Verbot zu beurteilen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.